Hier ist Feuertrutz on Air, der Podcast für den vorbeugenden Brandschutz. Diese Staffel wird unterstützt von Hikatron, Ihrem Lösungsanbieter im anlagentechnischen Brandschutz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuertrutz on Air, dem Podcast für den vorbeugenden Brandschutz. In dieser ersten Staffel klären wir ja die wichtigsten Fragen rund um das Thema Brandschutz im Industriebau. Eine ganz wichtige Rolle spielt dort natürlich die Anlagentechnik. Im Brandfall ist die zuverlässige Detektierung des Brandes und eine schnelle Alarmierung essentiell. Oft kommen Löschanlagen zum Einsatz und andere Anlagen führen Brandrauch und heiße Gase ab. Aber wie plant man diese Anlagen und deren Zusammenspiel, damit im Brandfall dann auch wirklich alles so funktioniert und ineinander greift, wie es sein sollte? Ich bin André Geselchen, Chefredakteur bei Feuertrutz und mein Gesprächspartner heute ist Dr. Alexander Hamann. Er hat Sicherheitstechnik an der Bergischen Universität Wuppertal studiert und ist jetzt Sachverständiger für Brandschutz beim Planungsbüro BFD Cognos in Aachen. Außerdem gibt er sein Wissen über den Brandschutz im Industriebau als Dozent weiter, nicht zuletzt in unseren regelmäßigen Feuertrutz-Intensivseminaren. Herr Dr. Hamann, herzlich willkommen.
Ja, danke für die einleitenden Worte, Herr Geselchen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Ja, starten wir dann direkt vielleicht mal mit der ersten Frage. Welche Anlagentechnik ist denn typischerweise so in einem mittleren Industriebau vorhanden? Also gehen wir mal davon aus, Produktionshalle, eingeschossig mit Lagerbereichen und einem kleinen Verwaltungstrakt dabei.
Die Größe ist an dieser Stelle eigentlich gar nicht so relevant des Industriebaus. Sie können alles finden, was Sie genannt haben. Wir haben eventuell Maßnahmen zur Rauchableitung, die erforderlich sind. Wir haben eine Brandmeldeanlage. Das kann uns immer dann betreffen, wenn wir zum Beispiel die Fluchtweglängen ohne weiteres nicht einhalten können. Da wäre eine Erleichterung möglich. Es kann Ihnen auch passieren, dass Sie selbst in kleinen Anlagen eine Löschanlage haben. Die können Sie sich allein dadurch einfangen, dass Sie Lagerguthöhen haben von mehr als 7,50 Meter bis zur Oberkante des Lagergutes. Egal wie groß Ihre Lagerhalle oder wie klein sie ist. Ab da ist festgeschrieben in der Industriebaurichtlinie, dass Sie eine Löschanlage haben müssen. Und ansonsten können Sie sich auch über diese Anlagentechnik üblicherweise Erleichterungen ja mit reinholen, wenn Sie die aus irgendwelchen Gründen nicht einhalten können oder wollen. Und später, wenn der Industriebau komplexer wird, dann kann es Ihnen halt passieren oder wird es Ihnen passieren, dass Sie diese Dinge, diese Anlagentechnik ohnehin brauchen. Und dann kommt es halt mit der Komplexität und Größe dazu.
Okay, also über das Thema Abweichung, da wollte ich sowieso später nochmal mit Ihnen sprechen. Gut, dass Sie das schon mal genannt haben. Gehen wir doch bitte mal die Schutzziele dieser Anlagen durch. Das ist ja schon eine ganze Palette, was man dann da findet. Wie sieht es mit den Löschanlagen aus beispielsweise? Also welche Schutzziele stehen da jetzt im Kern dahinter?
Löschanlagen können eingreifen, direkt nachdem der Brand irgendwie detektiert wurde. Das heißt, es ist eine aktive Maßnahme. Und ist in der Industriebaurichtlinie zumindest auch der höchste Sicherheitsstandard, den man auswählen kann über die Sicherheitskategorie K4. Löschanlagen können einen Brand auch löschen. Ich kenne es üblicherweise so, dass das Schutzziel tatsächlich das Verlangsamen der Brandausbreitung ist. Das heißt also, den Brand klein und kontrollierbar halten, bis die Feuerwehr dann eintritt. Jede Löschanlage muss nach Industriebaurichtlinie auch die Feuerwehr alarmieren, also der Brand muss gemeldet werden. Und die Feuerwehr weiß dann Bescheid und kommt frühzeitig, weil die Alarmierung ja auch frühzeitiger ist, und findet dann ein Brandgeschehen vor, das durch die Löschanlage so weit behindert wurde, dass es hoffentlich relativ leicht zu löschen, aber mindestens kontrollierbar ist.
Okay, das heißt, da geht es im Kern darum, die Brandausbreitung zu verlangsamen und dann den Einsatz der Feuerwehr zu ermöglichen oder zu unterstützen.
Genau. Das spiegelt sich wieder darin, dass Sie, wenn Sie eine Löschanlage einsetzen, beispielsweise auch wieder Erleichterungen geltend machen können im Hinblick auf die Wasserversorgung. Also man geht davon aus, dass die Wasserversorgung in geringerem Umfang ausreichend ist, wenn eine Löschanlage bereits ins Brandgeschehen eingegriffen hat.
Nochmal einen Schritt vorher. Sie sagten ja schon, Löschanlage alarmiert dann auch die Feuerwehr, aber Detektion steht ja am Anfang. Wenn ein Brand ausbricht, soll der ja schnell entdeckt werden. Sie sagten schon, Brandmeldeanlagen sind dann typischerweise in diesen Industriebauten mit drin. Was sind so die wichtigsten Aspekte an der Stelle? Also geht es darum, möglichst schnell zu alarmieren?
Ja, sicherlich. Also Brandmeldeanlagen sollen schnell alarmieren. Wir haben bei jeder Anlagentechnik, mindestens bei den Löschanlagen und den Brandmeldeanlagen, die Vorgabe, dass diese Anlagen wirksam und betriebssicher sein müssen. Das prüfen wir gar nicht, sondern das sind die Prüfungen nach der technischen Prüfverordnung. Aber Wirksamkeit ist natürlich ein Ziel, klar, eins der beiden großen Ziele, wenn man Anlagentechnik einsetzt. Und wenn mein Brandmelder, meine Brandmeldetechnik nicht geeignet ist, um frühzeitig zu alarmieren, dann muss man sich halt Gedanken machen, dass man unter Umständen andere Kenngrößen wählt, also irgendwelche anderen Dinge meldet, außer, ich sag mal, klassisch den Rauch. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten zu reagieren auf einen Brand, auf Erscheinung eines Feuers. Und die frühzeitige Alarmierung ist da an der Stelle bei einer Brandmeldeanlage der wichtigste Zweck. Das aber nicht nur im Hinblick auf die Feuerwehr, die frühzeitig alarmiert wird. Also die Brandmeldeanlage nach Industriebaurichtlinie ist genau wie die Löschanlage immer flächendeckend. Und die Brandmeldeanlage muss auch auf die Leitstelle der zuständigen Brandschutzdienststelle aufgeschaltet werden. Das heißt also, es wird davon ausgegangen in der Industriebaurichtlinie, dass die zuständige Brandschutzdienststelle dementsprechend frühzeitig alarmiert wird. Aber weiterer wichtiger Punkt, und da kommen wir zu einer weiteren Erleichterung auch wieder über die Brandmeldetechnik. Sie haben halt üblicherweise auch in irgendeiner Form Alarmgeber an dieser Anlage angeschlossen. Das heißt, die anwesenden Personen können auch frühzeitig und sehr flächendeckend alarmiert werden und können aufgefordert werden, das Gebäude zu verlassen. Und das honoriert der Gesetzgeber, wenn man so möchte, dadurch, dass sie bei einer bestehenden Brandmeldeanlage, die sie installieren mit Alarmgebern, dann eine Erleichterung bekommen, dass sie die Rettungsweglängen verlängern dürfen im Industriebau.
Okay, da sieht man schon dieses Zusammenspiel von vielen Maßnahmen, um dann am Ende die Schutzziele sicherzustellen. Vielleicht noch ein paar Sätze dann zu dem dritten großen Bereich der Anlagentechnik, die wir da haben, also Rauch und Wärme, Ableitung. Was für Schutzziele werden damit gesichert?
Das primäre Schutzziel ist die Unterstützung der wirksamen Brandbekämpfung. Rauchableitungsanlagen nach Industriebaurichtlinie sind tatsächlich dazu da, die Feuerwehr zu unterstützen. So steht es da auch drin. Das hält also natürlich auch irgendwo die Rettungswege frei, weil die Rettungswege dann später auch immer üblicherweise Angriffswege werden. Aber vor allen Dingen soll damit sichergestellt werden, dass die angreifenden Feuerwehrkräfte eine bestimmte Schicht haben, also einen Bereich haben nahe des Bodens, wo noch relativ freie Sicht ist. Und natürlich sind Rauchgase auch heiß. Also es ist weitere Unterstützung, dass die Feuerwehrkräfte halt einen Bereich haben, wo es hoffentlich noch nicht ganz so warm ist, wie halt in der Rauchgasschicht selbst. Die Wärmeentlastung ist zunächst mal, da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal drauf, wenn Sie im vereinfachten Verfahren unterwegs sind, ist die eigentlich gar nicht so interessant. In der Tabelle 2 gibt es bestimmte Fußnoten, ja. Aber die Wärmeentlastung geht hauptsächlich in die Berechnung nach Abschnitt 7 rein. Aber Rauchabzugsgeräte kann man natürlich auch uneingeschränkt als Wärmeabzugsgeräte nutzen.
Damit haben wir jetzt mal so ganz grob, glaube ich, das Instrumentarium der Anlagentechnik im Industriebau ja durchgesprochen. Um das mal konkret zu machen, wie entscheiden Sie denn jetzt als Brandschutzplaner, wenn Sie ein Brandschutzkonzept für den Industriebau entwickeln, was davon wirklich zum Einsatz kommen soll? Wie geht man da vor?
Üblicherweise hat der Kunde bei uns den Wunsch, die Schutzziele des Gesetzgebers zu erfüllen. Das wird er müssen, sonst bekommt er keine Baugenehmigung. Aber ich hatte bis jetzt auch wenig Kunden, die Interesse an weitergehenden Maßnahmen hatten. Und das hat im Wesentlichen, denke ich, zwei Gründe, ohne zu sehr abschweifen zu wollen. Zum einen ist Brandschutz natürlich immer teuer und man hat, wenn es nicht gerade brennt, wenig davon. Und wir wollen nicht hoffen, dass es brennt. Und zum Zweiten bräuchten Sie dann einen Kunden, der aus eigenem Interesse mehr machen möchte und das ins Brandschutzkonzept übernimmt. Und dieses Übernehmen ist manchmal auch das Problem. Also es ist vollkommen normal, dass Kunden teilweise von Versicherern Auflagen bekommen, was sie noch zu erfüllen haben. Das ist dann aber abseits des Brandschutzkonzeptes aus dem einfachen Grund, aus meiner Erfahrung, dass die Kunden häufig sagen, wenn wir diese Anlagentechnik mit reinschreiben ins Brandschutzkonzept und wir gehen über die Mindestanforderungen der Schutzziele hinaus, dann wird das aber genehmigungsrelevant. Und dann sind uns hinterher die Hände sehr gebunden, wenn wir mal irgendwas verändern wollen an der Anlage oder an ähnlichen Dingen. Das ist natürlich ein Punkt, den man berücksichtigen sollte. Von daher gehört nicht alles, was guter Brandschutz ist, vielleicht unbedingt ins Genehmigungsbrandschutzkonzept rein.
Wie läuft das praktisch? Machen Sie dann letzten Endes zwei Konzepte? Einmal ein Konzept, was ein bisschen geringer ist und die gesetzlichen Schutzziele erfüllt, das in die Genehmigung geht, und dann noch eines, was darüber hinausgeht, was der Kunde dann von Ihnen, ich sag mal, so parallel noch erhält?
Ja, ich tue ja, wenn ich das so sagen darf, brandschutztechnisch fast alles für Geld, aber üblicherweise ist es so, dass der Kunde dann auch, nachdem er sein Genehmigungsbrandschutzkonzept bezahlt hat, damit fertig ist. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass ich ein zweites Brandschutzkonzept schreiben durfte. Eventuell berät man hinterher nochmal, was man denn machen könnte noch oder sowas, oder schon während der Erstellung. Aber üblicherweise ist es so, dass wirklich der Mindeststandard des Schutzziels des Gesetzgebers ist eigentlich die Latte, die wir anvisieren sollen, tatsächlich. Natürlich steht es uns frei, wenn wir der Meinung sind, dass sich ein Zustand ergibt, den wir nicht vertreten können. Dann schulden wir das natürlich irgendwo auch dem Sachverständigen, dass wir dann den Finger heben und sagen, das sehen wir nicht so. Es wäre ja auch möglich, im Brandschutzkonzept noch eigene Forderungen aufzustellen. Das ist nur relativ unpopulär, aber es geht tatsächlich.
Ja. Und jetzt die Wahl der Anlagentechnikkomponenten, geht die sonst klar aus der Industriebaurichtlinie hervor? Oder wie groß ist die Wahlmöglichkeit, die man da als Plan hat, oder die Kombinationsmöglichkeit, um die entsprechenden geforderten Ziele zu erreichen?
Die Anforderungen selbst ergeben sich aus der Industriebaurichtlinie. Es kann dann passieren, im Industriebaurecht häufig, dass sie eventuell noch andere Rechtsvorschriften haben. Also bei Löschanlagen fällt mir da die TRGS ein. Wenn sie Gefahrstoffe lagern irgendwo, dass sie dann halt auch Löschtechnik brauchen. Da sind gewisse Schwellenwerte wieder hinter, aber eigentlich schreibt das Gesetz das vor. Und man kann als Faustregel sagen, ich glaube, das hatten wir vorhin auch schon mal kurz, je komplexer das Projekt wird, das Gebäude wird, desto höher sind die Anforderungen. Das findet sich überall im Baurecht, das findet sich auch in der Industriebaurichtlinie wieder. Und wenn Sie das in Anführungsstrichen normale Verfahren, das vereinfachte Verfahren nach Abschnitt 6 benutzen, dann gibt Ihnen die Richtlinie auch klar vor, was Sie wann zu tun haben. Alleine über die Brandabschnittsgrößen, die Sie realisieren möchten in Ihrem Gebäude oder müssen, und die Sicherheitskategorien, mit denen Sie das schaffen, und im Zusammenspiel damit die baulichen Maßnahmen, die Feuerwiderstandsklassen und Ähnliches, die Sie dann einsetzen müssen. Freier sind Sie tatsächlich dann im Verfahren nach Abschnitt 7, wo man diese Dinge auch auswählen kann, und die geben einem dann wieder die Möglichkeit, den Brandabschnitt zu vergrößern. Der Abschnitt 7 ist auch ein zweischneidiges Schwert, muss man ganz klar sagen. Sie müssen die Brandlasten, das Brandrisiko einschätzen, ganz grob gesagt. Und Sie sind daran gebunden. Also auch das wird diese Dokumentation, wie Sie die Brandlasten aufgenommen haben, wie Sie das Brandrisiko bestimmt haben, das wird alles Teil dieser Genehmigungsunterlagen. Und wenn sich das relevant ändert, vor allen Dingen nach oben natürlich, das Brandrisiko, dann ist mindestens zu prüfen, ob das noch gilt, das Brandschutzkonzept, oder ob Sie tatsächlich das Brandschutzkonzept fortschreiben müssen, weil Sie Ihre Brandlasten zum Beispiel verändert haben. Und da kann man natürlich dann auch, also es ist ein sehr detailliertes Brandschutzkonzept für ein genaues Objekt mit einer genauen Nutzung. Und wenn Sie da was verändern, dann sind Sie sehr gebunden, Sie sind wenig flexibel tatsächlich.
Das heißt wahrscheinlich auch, Sie verlangen von Ihrem Kunden dann, dass er Ihnen die künftige Nutzung des Gebäudes schon sehr, sehr genau mitteilen kann und auch, wo welche Brandlasten später zu finden sind. Funktioniert das so in der Praxis immer?
Naja, natürlich fordern wir das, und irgendwo ist dann auch der Punkt erreicht. Also es gibt natürlich Dinge, wo man dann aus der Erfahrung sagen muss, das kann man gar nicht glauben. Es gibt aber auch andere Dinge, wo man tatsächlich sehr, sehr niedrige Brandlasten hat. Also ich hatte in der Vergangenheit Kunden, ich hatte einen ziemlich großen schrottverwertenden Betrieb, und es gab wirklich nichts, also auch keine Aluminiumspäne oder Ähnliches, keine Leichtmetallspäne. Es waren wirklich große Bleche und ähnliches Schrottteile, die da auf dem Hof gesammelt haben und in den Hallen. Und die Brandlast ist natürlich extrem gering. Also das Einzige, was wir noch gefunden haben, was brennt, war eventuell mal ein bisschen Schneidöl oder generell Öl, damit diese Teile nicht rosten. Ein anderes Beispiel war eine Lagerhalle für Asche tatsächlich. Also für umwelttechnisch zwar bedenkliche Asche, aber es war Asche und die hat schon mal gebrannt, und der Restbrennwert, der ist vernachlässigbar, also nur null. Auch solche Dinge gibt's, aber selten, und da muss man so ein bisschen Gespür für entwickeln wahrscheinlich. am Ende des Tages, glaube ich, haben wir keinen Grund, unsere Kunden der Lüge zu bezichtigen. Also wenn das irgendwie sinnvoll ist, was die uns da sagen und wenn die uns sagen, das ist unsere Nutzung. Es findet in der Planung natürlich alles nur auf dem Papier statt. Das müssen wir dann glauben. Aber sie sind hinterher natürlich an diese Nutzung auch gebunden. Also sie werden schon aufgeklärt und beraten. Und es wird schon gesagt, was für Auswirkungen das eventuell haben kann, wenn man sowas nicht wahrheitsgemäß angibt.
Werbung. Hekatron Brandschutz will Menschen die Gewissheit geben, dass sie im Brandfall geschützt sind. Deshalb lautet der Anspruch der südbadischen Brandschutzexperten: jedes Gebäude mit Hekatron. Daran arbeiten sie als Lebensbeschützerinnen und Lebensbeschützer jeden Tag. Die Brandschutzlösungen von Hekatron sorgen in jedem Gebäude für Sicherheit auf höchstem technischen Niveau, auch in Industriebauten.
Jetzt bei der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich nochmal festgestellt, dass die Industriebaurichtlinie oder die Musterrichtlinie, die heißt ja offiziell Musterrichtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau. Warum fehlt da eigentlich die Anlagentechnik? Ist das irgendwie Zufall oder würden Sie auch sagen, inhaltlich ist da auch die Anlagentechnik irgendwo nicht so gut aufgeführt oder fristet da so ein bisschen Schattendasein?
Eigentlich gar nicht. Also die Anlagentechnik ist immer eine gute Möglichkeit, wenn man die Schutzziele aus irgendeinem Grund baulich nicht erreicht, da gegenzuarbeiten bzw. zu kompensieren, also gegenarbeiten, also eine andere Lösung anzubieten. Dafür ist das wirklich sehr gut geeignet. Und ich finde nicht, dass das irgendwie stiefmütterlich behandelt wird oder so in der Industriebaurichtlinie. Wie es zur Namensgebung kam, weiß ich nicht tatsächlich, kann ich Ihnen nicht sagen. Also vielleicht ist es tatsächlich, wenn man den vollumfänglichen Vorgang nimmt mit der Berechnung nach DIN 18230, dann bestimmt man tatsächlich die erforderliche Feuerwiderstandsdauer der Bauteile. Und die Anlagentechnik ist zwar nicht stiefmütterlich, aber die Anlagentechnik ist dann nur dazu da, um dieses Ergebnis entweder überhaupt darzustellen, genehmigungsfähig, oder halt noch größer zu werden. Also ja, vielleicht ist es nicht das Kernthema.
Abschließend rund um diese Richtlinie, wie gefällt Ihnen die als Werkzeug jetzt für die Anlagentechnikplanung im Industriebau? Ist die flexibel genug? Bietet die das Instrumentarium, was Sie so brauchen? Oder bleiben da irgendwelche Wünsche übrig, wo Sie sagen würden, na, wenn der Absatz anders formuliert wäre, dann hätten wir alle ein viel einfacheres Leben und trotzdem noch den gleich wirksamen Brandschutz?
Im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich mit der Industriebaurichtlinie ganz zufrieden. Die Industriebaurichtlinie hat den Ruf, grauenhaft geschrieben zu sein. Ich finde die DIN 18230 ehrlich gesagt schlimmer. Und beides gehört aber irgendwo auch zusammen, muss man sagen. Ich habe bis jetzt mich immer ganz gut wiedergefunden damit, wenn ich irgendwelche Industriebauten planen sollte oder bewerten sollte, brandschutztechnisch, dann bin ich mit dem Werkzeugkasten immer sehr gut ausgekommen. Was wichtig ist zu wissen, dass man halt gerade mit dem vollumfänglichen Verfahren nach Abschnitt 7 ein sehr mächtiges Werkzeug in der Hand hat und man kann da auch einfach Ergebnisse erzeugen, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man bereit ist, weit genug sich von der Realität zu entfernen oder man macht es teilweise gar nicht bösartig. Es gibt da ein großes Problem tatsächlich im Bereich der Abbrandfaktoren. Ich hoffe, dass man weiß, wovon ich da jetzt spreche. Die Abbrandfaktoren sind fest per Experiment ermittelt worden in der Vergangenheit. Und es steht auch in der Norm ausdrücklich drin, man darf sie nicht raten. Also man muss wirklich diesen Versuch machen und muss diesen Abbrandfaktor per Versuch bestimmen. Und das DIN, also das Deutsche Institut für Normung, hat damit auch angefangen, oder dieser Normungsausschuss. Und die Ergebnisse sind im Teil 3 gesammelt, aber es wird Sie jetzt nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, die haben nicht alles verbrannt, was man verbrennen kann. Und das ist dann alles irgendwie ein bisschen eingeschlafen wohl. Auf jeden Fall befinden wir uns heute in der Situation, dass diese Testöfen nicht mehr da sind. Die sind abgebaut und nicht mehr verfügbar. Wir können keine neuen M-Faktoren erzeugen. Wir dürfen sie nicht raten, wir sollen aber damit arbeiten. Und da kommt man dann an die Stelle, dass es akzeptiert ist normalerweise, dass die geschätzt werden zumindest, mit möglichst viel Sachverstand. Aber gerade dieser M-Faktor hat einen enormen Einfluss auf ihre Brandlast. Und wenn sie sich da ein paar Mal vertun, im Guten wie im Schlechten, dann wird das Ergebnis halt entweder, dass sie es nicht genehmigungsfähig darstellen können, ihren Brandabschnitt, oder dass sie halt, Brandbekämpfungsabschnitt, muss man richtigerweise sagen, oder dass sie halt viel zu gut in Anführungsstrichen rechnen und das unter Umständen nicht mehr realistisch darstellen. Also da muss man schon wirklich mit Konzentration rangehen und wissen, was man da für ein mächtiges Werkzeug an die Hand bekommt. Denn auch das Nachvollziehen ist teilweise schwierig, da muss man sagen, für die prüfenden Behörden. Ansonsten, wie gesagt, komme ich eigentlich mit der Industriebaurichtlinie ganz gut aus.
Ja, gut, die Industriebaurichtlinie muss ja auch wirklich eine große Bandbreite an Fällen abdecken. Ich musste da jetzt schmunzeln auch die Tage. Ich habe den Entwurf für die neue Schulbaurichtlinie gesehen, der gerade vorliegt. Das sind gerade mal 5 Seiten, liest sich sehr leicht irgendwo, ne, wenn man das so vergleicht. Aber Sie haben ja schon geschildert, was für eine Bandbreite von Risiken oder von Gebäuden und Nutzungen da auch vorhanden ist. Da braucht man etwas Flexibleres und vielleicht was Größeres.
Ja, sie haben auch ganz, ganz häufig halt noch andere Nutzungen in ihrem Industriebau mit drin und das ist ja auch legitim, das steht ja auch so in der Richtlinie, dass man also Nutzungen hat von der Verwaltung über Forschung und Entwicklung bis was weiß ich was, die mit bewertet werden und dafür muss das Regelwerk ja auch irgendwie ausgelegt sein, es muss das ja auch dem irgendwie Rechnung tragen.
Sie hatten schon das ein oder andere Mal den Begriff Kompensation auch verwendet. Können Sie uns das nochmal kurz erklären? Was ist eine Kompensation und gibt es so 2, 3 typische Kompensationen, die man im Industriebau häufiger findet oder ansetzt?
Ja, also zunächst mal eine Kompensation ist, wenn Sie ein Gebäude bewerten, beim Neubau können Sie natürlich noch sehr gut reagieren auf das Regelwerk. Bei einem Bestandsgebäude wird es schon schwieriger, vor allen Dingen, weil sich Regelwerke unter Umständen auch ändern. Und dann haben wir vorhin ja auch schon mal von der Umnutzung gesprochen. Und da muss man es halt nach aktuellem Regelwerk unter Umständen neu bewerten. Und da kann es zu Problemen kommen. Also es kann passieren, dass Sie einfach eine Anforderung aus dem Gesetz nicht einhalten können. Es kann Ihnen auch passieren, dass Sie das nicht möchten, weil Sie irgendwas ganz Spezielles bauen möchten. Und immer wenn Sie an die Stelle kommen, dass Sie halt vom Baurecht abweichen müssen, dann müssen Sie die Schutzziele des Gesetzgebers, die mit dieser Maßnahme eigentlich verknüpft sind, auf andere Weise erreichen. Und der Weg, wie Sie das erreichen, das ist üblicherweise die Kompensation. Und wenn man dann, wir hatten uns vorhin über die Schutzziele unterhalten, was tun diese anlagentechnischen Einrichtungen eigentlich, auf welche Schutzziele zielen die? Also wir haben ja die Rettung von Menschen und Tieren, wir haben wirksame Brandbekämpfungsmaßnahmen ermöglichen und wir haben das Erfordernis, die Brandausbreitung, Feuer und Rauch zu behindern ausreichend und natürlich noch eine ausreichende Löschwasserversorgung. Und diese Schutzziele, die kann man ja klar nennen. Man kann eine Verbindung herstellen, wenn Sie jetzt eine Rettungsweglänge nehmen zum Beispiel, dann ist die 35 Meter üblicherweise im Industriebau. Und wenn Sie die nicht einhalten können, dann kann es eine Option sein, eine Brandmeldeanlage mit Alarmierungseinrichtung einzubauen, um halt diese Erleichterung, die ist jetzt zwar schon festgeschrieben in der Industriebaurichtlinie, aber diese Erleichterung zu nutzen, das wäre eine Art Kompensation, um dieses Schutzziel trotzdem sicher zu erreichen. Was nicht geht, ist, dass Sie etwas, was Sie sowieso benötigen, dann als Kompensation nochmal nutzen. Also wenn Ihre Lagergut-Höhe über 7,50 Meter ist und Sie brauchen sowieso eine Löschanlage, dann können Sie natürlich nicht sagen, ich kompensiere jetzt noch irgendwas anderes. Aber ich würde sehr wohl sagen, wenn Sie jetzt schon eine Löschanlage brauchen, dann würde ich Ihnen auch sagen, ja, dann machen Sie Ihr Lager doch was größer, weil bis 10.000 Quadratmeter haben wir jetzt sowieso eingekauft. Ne?
Um das dann auch auszureizen,
richtig.
Was man an anderer Stelle sich leistet. Ja, ja. Prima. Ja, und beim Thema Löschanlagen, da würde ich auch gerne noch mal ein ganz klein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Mich würde vor allem jetzt mal interessieren, wir reden häufig von großen Logistikgebäuden, die ja gebaut wurden in den letzten Jahren auch, oder von Lithium-Ionen-Akkus, die gelagert werden, wo man das Gefühl hat, das sind Brandrisiken, die sich doch bestimmt schwerer beherrschen lassen, auch durch eine Löschanlage. Oder Sie sagten ja, eingangs geht gar nicht unbedingt darum, den Brand komplett zu löschen, sondern auch die Ausbreitung zu bremsen. Kriegt man solche Risiken eigentlich in den Griff mit den typischen Löschanlagen, die so auch in der Richtlinie festgeschrieben sind und die wir in den Gebäuden finden?
Ja, die allererste Reaktion ist natürlich jetzt, den schwarzen Peter weiterzugeben und zu sagen, wir stellen fest, dass wir eine Löschanlage brauchen. Die Fachplanung übernimmt dann den Part, dass die wirksam wird. Das wäre jetzt aber ein bisschen leicht. wahrscheinlich. Und die Fachplaner können natürlich auch nicht zaubern. Also es gibt nicht nur Entwicklungen bei den Brandlasten oder bei den Brandrisiken, es gibt ja auch eine Entwicklung bei der Löschtechnik tatsächlich. Und da ist es sehr häufig so, dass wir, denke ich, zwei Probleme haben. Wir haben zum einen eine relativ unbewegliche Rechtssprechung oder ein Rechtssystem. Also unser Baurecht ist nicht unbedingt schnell, hoffentlich nachhaltig, aber nicht schnell. Und von daher kann das auf so, in Anführungsstrichen, Trends oder so neue Entwicklungen schwerlich reagieren. Ne? Schneller sind dann schon die technischen Regelwerke. Und da sieht man ja dann auch, dass beispielsweise bei der Löschtechnik jetzt der VDS, dass es also nicht nur die klassischen Sprinkleranlagen jetzt dann gibt, sondern auch Hochdrucklöschanlagen und ähnliches. Und man wird das, was man hat, benutzen. Also wir werden das tun wie immer, wenn Sie jetzt als Beispiel mal die Brandrisiken mit Elektroautos nehmen, in großen Hallen, Tiefgaragen oder sonst wo. Wir wissen mittlerweile ein bisschen mehr drüber, wie diese Fahrzeuge brennen, wie die abbrennen, wie sich das verhält, wie viel Energie wird da ungefähr mal frei. Es ist ziemlich heftig, wenn so ein Akku durchgeht, natürlich allein aufgrund der Energien, die da gespeichert sind und ähnliches. Und wir werden versuchen, auf diese hohen Risiken entsprechend zu reagieren mit den besten Anlagen, die wir uns so vorstellen können. Und dann wird die Erfahrung uns lehren, ob das ausreichend war oder nicht. Und vielleicht muss man dann auch tatsächlich noch ganz andere Maßnahmen ergreifen, aber ich glaube, das war in der Vergangenheit auch nie anders. Also abzuschätzen, wie es brennt, ist auch wieder ein Geheimnis für sich.
Das werden wir auch sehen in den nächsten Jahren. Also hoffen wir es nicht, dass es da große dramatische Schadensereignisse gibt, aber manchmal zeigt ja nur das, wie gut am Ende auch so dieses Wettrennen, sag ich mal, aus der gebauten Realität und den Schutzmaßnahmen dann so ausgeht. Also Sie sagten gerade auch die technischen Regelwerke, das interessiert mich auch noch. Wir haben ja dann nicht nur VDS, es gibt ja auch noch FM und NFPA aus den USA. Das ist ja alles Möglichkeiten sind, Sprinkleranlagen auch noch auszulegen. Die existieren ja so nebeneinander. Hat man da jetzt als Planer, als Fachplaner die freie Wahl und kann sich bedienen an der Stelle, wo es einem gerade jetzt am besten passt? Oder wie stellt man da die Weichen und entscheidet, welches Regelwerk eingesetzt wird?
Also der Brandschutzkonzeptersteller ist angehalten, zumindest die technische Regel aufzuschreiben oder zu sagen, es soll nach einer technischen Regel gebaut werden, damit man nicht vollkommen im luftleeren Raum hängt da. Ansonsten sind die verschiedenen Richtungen, die Sie gerade genannt haben, aus meiner Erfahrung tatsächlich davon abhängig, wo Sie hin möchten. Also aus meiner Sicht jetzt, ich bin an der Stelle zum Beispiel kein Versicherer. Ein Versicherer würde interessieren, wenn es jemand ist, der eher dem VDS angehörig ist, dann würde der sicherlich eine VDS-Anlage begrüßen. Auch weil die diese Anlagentechnik natürlich kennen und das geprüft ist beim VDS und die wissen, was das ist und was da passiert. Ich selber als Brandschutzsachverständiger würde sagen, ob das jetzt eine VDS-Anlage, eine abgenommene ist oder FM Global, was der amerikanische Versicherungsstandard wäre, ich glaube, beide löschen das Feuer oder behindern es zumindest in seiner Ausbreitung. Es gibt dann aber im Nachgang häufig die Diskussion, dass der Feuerversicherer gewisse Standards nicht so gerne anerkennt oder vielleicht auch gar nicht anerkennt. Und ja, das ist tatsächlich im Brandschutzkonzept immer ein Stück weit eine Gratwanderung, wie viele Forderungen man stellt, wie genau man, wie detailliert man so eine Anlage beschreibt. Man darf aber dem Fachplaner, der nach einem kommt, natürlich auch nicht die Daumenschrauben anlegen und darf den dann nicht irgendwie komplett einschränken, sodass sie sich gar nicht mehr entfalten kann. Also im schlimmsten Fall schreibe ich eine Brandmeldeanlage mit Rauchkenngröße vor und habe das hinterher in einem Bereich hängen, wo ein Rauchmelder, ein klassischer Melder, der auf Rauch reagiert, vollkommen unbrauchbar ist, weil man einen Thermomelder gebraucht hätte oder einen Flammenmelder oder sonst irgendwas. Und das ist dann alles, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das ist alles unter Umständen Teil der Genehmigung. Das ist also auch nicht so einfach, dann im Nachhinein zu sagen, oh, da habe ich mich wohl vertan, das war nicht so schlau, wir müssen die Genehmigung mal eben ändern. Das wird nicht funktionieren.
Aber trotzdem mal in der Praxis nachgefragt, die Genehmigung, lässt sich die ändern im Nachhinein?
Ja, natürlich. Also man kann natürlich jede Genehmigung wieder ändern, spätestens über eine Umnutzung, also indem man einen neuen Bauantrag stellt oder seine eigene Genehmigung nicht anerkennt, dagegen vorgeht. Ja.
Also ein größerer Verwaltungsakt und etwas, was man als Bauherr ungerne macht, glaube ich.
Davon gehe ich aus, ja. Das kostet natürlich auch alles wieder Geld dann und Zeit vor allen Dingen. Die hat auch niemand mehr heutzutage. Und diese Verwaltungsakte dauern einfach, das ist richtig.
Dann wäre doch wahrscheinlich der Ratschlag jetzt an den Planer aus dieser Richtung zu sagen, unterhalte ich mit dem späteren Fachplaner der Anlagen darüber, welche Vorgaben man in das Konzept wirklich reinschreibt und welche erstmal auch nicht?
Ja, ich glaube, es ist blöder Spruch, sehr alt, aber so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ohne dass man sich da jetzt aus der Affäre ziehen will oder so, aber halte ich für einen ganz guten Ratschlag. Und zum Zweiten, sich mit den Fachplanern, die nach einem kommen, zu unterhalten, wenn das geht, also wenn tatsächlich heutzutage Aufträge schon vergeben sind, wenn man überhaupt schon weiß, wer das macht, es wird unheimlich viel ausgeschrieben natürlich und so, da weiß man auch gar nicht, wer nach einem kommt, ne? Und sprechen ist immer gut, also sei es bei uns sehr häufig, dass wir mit den Bauämtern sprechen, mit den Feuerwehren sprechen, die ja den Bauämtern zur Seite stehen dann als Fachbehörde. Also sprechen hat mir noch nie geschadet tatsächlich. Und meistens findet man dann doch eine praktikable Lösung, wo alle mit leben können, gerade im Bestand oder wenn man viel kompensieren möchte oder muss.
Haben Sie zum Abschluss vielleicht nochmal ein Projektbeispiel für uns, wo Sie sagen, das war besonders interessant, vielleicht besonders herausfordernd?
Ich habe mal mehrere Objekte gesehen von einem Recyclingunternehmen. Das waren Kompostwerke und wenn man da mal drin war in so einem Kompostwerk, das hat ein sehr spezielles Milieu. Die Luft ist sehr feucht. Das ist teilweise ist das Lagerung fast im Freien, also nur mit so ein bisschen Wetterschutz. Das heißt also, die Umgebungsluft ist kalt, die Komposthaufen sind warm von innen natürlich, die dampfen aus. Und da gab es wirklich große Herausforderungen, was die zuverlässige und wirksame Branddetektion angeht. Und nach verschiedenen Versuchen sind die dann, also Flammenmelder, um es vorwegzunehmen, war nicht so zielführend, weil wenn es in diesem Komposthaufen anfängt zu schwelen, das ist halt mit Raucherscheinung tatsächlich, wenn überhaupt, aber Temperaturerhöhung an der Oberfläche oder gar offene Flammen oder sowas, eigentlich erst, wenn es viel zu spät ist. Das war tatsächlich sehr herausfordernd, weil der klassische Rauchmelder funktionierte da gar nicht. Also teilweise hat den das saure Milieu, hat die teilweise massiv angegriffen und auch die Schwaden machten den natürlich sehr zu schaffen. Und das ganze Objekt ist dann hinterher überwacht worden mit einem Rauchansaugsystem, wo so eine Vorreinigung vorgeschaltet war, sodass man also die meisten Schwebstoffe und Ähnliches dann doch aus der Luft rausbekommen hat. Und konnte dann doch wirksam und auch betriebssicher detektieren, da ohne dauernd zu reparieren und auszutauschen. Und was anderes, was vielleicht ganz interessant sein kann, wenn man sowas noch nie gesehen hat, wenn man mal so einen Müllbunker sich angucken kann, da ist das, also die sind sehr erprobt, da funktioniert auch alles, aber das Zusammenspiel ist da teilweise wirklich beeindruckend. Ne? Wenn dann die Löschanlage die Löschmonitore ansteuert, oben auf den Bunker wenden und aufgrund der Brandmeldung über Kameras dann relativ punktgenau in so einem Kreuzpeilverfahren, sag ich mal, dann da löschen kann und Ähnliches. Das ist schon beeindruckend, sowas zu sehen. Also die Technik, wie das da zusammenspielt und so, das ist schon sehr schön, wenn man sich das mal angucken kann.
Ja, vielen Dank. Das sind nochmal gute Beispiele dafür, dass im Industriebau eben es nicht die Lösung von der Stange ist, sondern dass man sehr genau wissen muss, was passiert da eigentlich später in dem Gebäude. Vielen Dank. Ja, und das war unsere heutige Folge von Feuer trotz Donner. Herzlichen Dank, Herr Dr. Hamann, für diese Einblicke in Fragen rund um die Brandschutzanlagentechnik im Industriebau.
Ich danke Ihnen auch.
Sie wollen tiefer einsteigen in den vorbeugenden Brandschutz? Dann lohnt sich für Sie der Besuch der Feuertrutz-Fachmesse und am besten auch gleich des parallel stattfindenden Brandschutzkongresses am 25. und 26. Juni 2025 in Nürnberg. Ich würde mich freuen, Sie dort persönlich begrüßen zu dürfen. Ein eigener Kongressblock dreht sich in diesem Jahr um die Anlagentechnik und in der Messe präsentieren die meisten Hersteller der Branche ihre Anlagen und Dienstleistungen. Unter www.feuertrutz.de finden Sie alle Infos dazu und können sich anmelden. Bis Ende März mit einem vergünstigten Frühbucherpreis. Auch für den optionalen Livestream. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne Feuertrutz on Air, um keine Episode zu verpassen. Schreiben Sie uns auch, wenn Sie Themenvorschläge oder Fragen haben, die wir in einer der nächsten Folgen aufgreifen sollten. Feuertrutz on Air bleibt dran an den wichtigsten Themen des Brandschutzes. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie sicher.